Die Presse.
Der ORF und sein Aufsichtsgremium, der Stiftungsrat, befinden sich nun schon seit bald 2 Monaten in einem regelrechten Ausnahmezustand. Ausgelöst durch den überraschenden Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann, der seit 2022 in dieser Position war. Eine Mitarbeiterin des ORF wirft ihm jahrelange sexuelle Belästigung vor. Nach einer Woche der Interviews und gegenseitigen Anschuldigungen vieler Protagonisten, die mit der Sache zu tun haben, tagt nun am 23. April der Stiftungsrat. Zum einen, weil die bisherige Interimschefin Ingrid Thurnherr auch formal zur ORF-Chefin bis Ende des Jahres bestellt werden soll. Zum anderen sollen die vielen offenen Fragen zur Abberufung von Weißmann, dem Compliance-Bericht, der nun vorliegt, und den Nebengeschäften der Stiftungsräte, die für Kritik gesorgt haben, diskutiert werden. Was dabei herauskommen könnte, ist eine der Fragen, die ich jetzt gleich Rosa Schmidt-Vierthaler stellen werde. Sie ist Redakteurin im Feuilleton, schreibt TV-Notizen und recherchiert intensiv zum ORF. Erwartet sie einen Showdown?
Es wird wahrscheinlich viel Kritik geben, viel Streit geben, aber dass es tatsächlich dann auch spürbare Veränderungen gibt, vielleicht jetzt eine Veränderung der Geschäftsordnung wäre natürlich sehr wünschenswert, aber dass jetzt deshalb jemand zurücktritt, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt erwarten.
Zwischendurch werden Sie in dieser Folge auch noch Oliver Pink hören, den Leiter der Innenpolitik der Presse, der sich ebenfalls mit der Causa Weißmann befasst hat. Das ist, was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und eine der Hosts unseres Nachrichtenpodcasts. Rosa, der Stiftungsrat kommt nun aufgrund der aktuellen Lage zu einer Sondersitzung zusammen. Wer hat denn da deiner Meinung nach am meisten zu verlieren?
Ich nehme mal an, es wird nicht Ingrid Thurnherr sein, auch wenn sie morgens sicher einen schweren und langen Tag vor sich hat. Das wären in dem Fall die beiden Vorsitzenden des Stiftungsrats, nämlich Heinz Lederer und Gregor Schütze. Auf die wird nämlich auch ein Katalog an unangenehmen Fragen wahrscheinlich zukommen.
Okay, es wirkt so, wir haben ein bisschen vorher gesprochen, was da alles auf der Tagesordnung stehen wird, als ob das eine Monstersitzung wird. Sag uns vielleicht mal grob, was sind denn die großen thematischen Blöcke, die da am Königlberg im ORF-Zentrum, nämlich im 6. Stock, das ist ja so ein großer Sitzungssaal, den man immer wieder auch in den Medien sieht. Was ist denn da morgen alles, was wird da besprochen?
Ja, tatsächlich kann es wirklich lange dauern. Peter Westenthaler hat sogar schon gemeint, es wäre ihm nicht unrecht, wenn es bis Samstag geht.
Aha, okay.
Damit würde ich jetzt nicht unbedingt rechnen, aber ja, es stehen große Punkte an. Also zuerst steht natürlich die Wahl von Ingrid Thurnherr als Generaldirektorin an für eine Restperiode bis zum Ende des Jahres. Man kann davon ausgehen, dass das nicht allzu lange dauern wird. Ingrid Thurnherr wird aber noch sehr viel mehr Zeit im Sitzungsraum verbringen müssen, sage ich jetzt mal. Das wird sicher nicht wahnsinnig angenehm sein für sie, denn sie wird sich sehr ausführlich zur Causa Weißmann äußern müssen, wer wann was tat und warum. Der zweite Punkt ist stiftungsratsintern sozusagen. Da gab es ja ein Misstrauensvotum von ORF-Redakteuren. Man kann sich wohl nicht damit beschäftigen. Es wurde schon verlangt, als Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen, die Frage, wie man mit Interessenskonflikten und Meldepflichten umgehen will in Zukunft, dass hier etwas geändert werden muss. Und das dritte ist natürlich die Causa Prima, die Causa Weißmann, die uns jetzt schon so lange begleitet. Man wird hier noch weiter in die Tiefe gehen wollen, was wirklich passiert ist und wer die beteiligten Player sind.
Apropos Causa Prima, die ist in den vergangenen Tagen medial noch einmal ordentlich hochgekocht, weil sich die betroffene Frau, die ihrem Ex-Chef sexuelle Belästigung vorwirft, an den ORF, die Kronenzeitung und den Falter gewandt hat. Und weil der Falter aus den von der Betroffenen vorgelegten Chats mit Weißmann Wort für Wort zitiert hat. Zuvor hatte Weißmann selbst in großen Sonntagsinterviews mit Krone und Kurier dargelegt, dass er sich durch den nun vorliegenden Compliance-Bericht, der keine sexuelle Belästigung in seinem Verhalten sieht, gewissermaßen rehabilitiert sieht. Der Falter entschied sich übrigens nach Beratung mit Medienanwältin Maria Windhager für die Veröffentlichung und Weißmann hat mittlerweile schon angekündigt, die Zeitung klagen zu wollen. Auch die Presse konnte in Person von Innenpolitikchef Oliver Pink schon vor einigen Wochen die Chats einsehen. Welches Bild hat sich denn da für ihn ergeben?
Naja, es war ein Bild, das man schon als Art der sexuellen Belästigung beschreiben kann. Also Roland Weissmann hat beharrlich, wirklich offensichtlich über Monate hinweg, diese Frau bedrängt, aus sexuellen Motiven heraus ihm sexuelle Gefälligkeiten zu leisten oder eine Beziehung mit ihm zu beginnen, was sie offensichtlich nicht wollte. Auf der anderen Seite, sie hat auch nie eindeutig Grenzen gesetzt, sondern hat das immer irgendwie weiterlaufen lassen, hat sich um einen freundschaftlichen Kontakt bemüht. Also wie gesagt, das sind Ausschnitte, die wir da gesehen haben, Ausschnitte, die sie und ihr Anwalt ausgesucht haben, uns vorgelegt haben. Also das zeichnet ein Teil des Bildes, das gesamte Bild sehen wir nicht, aber dieses eine Bild hinterlässt schon einen Eindruck, dass er schon diese drängende, beharrliche Kraft war, die sie zu etwas drängen wollte, was sie offensichtlich nicht wollte.
Und wieso hast du dich, aber auch die Presse, entschieden, diese Chats nicht wortwörtlich wiederzugeben?
Ja, ich habe mich gar nicht dazu entschieden, sondern es blieb mir gar nichts anderes übrig. Also es gibt ein Medienrecht und auf dieses Medienrecht wurden wir explizit vom Anwalt der betroffenen Frau, in dessen Kanzlei wir diese Protokolle einsehen konnten, hingewiesen. Und dieses Medienrecht sieht vor, dass man eben nicht eben aufgrund des Schutzes der Persönlichkeit des Betroffenen, des persönlichen Lebensbereiches, dass man eben nicht direkt aus den Chats zitieren darf, Wort für Wort, sondern nur indirekt zitieren darf und eigentlich nur beschreiben sollte mit eigenen Worten, was man hier gesehen und erlebt hat. Ja.
Okay, und der Falter hat sich jetzt aber entschieden, schon Anfang der Woche diese Chats Wort für Wort zu bringen. Du nennst das in deinem Newsletter einen Tabubruch. Wieso hat der Falter das gemacht und wieso ist das ein Tabubuch?
Es ist ein Tabubuch, weil wir uns alle an diese Spielregeln, die uns das Medienrecht auferlegt, gehalten haben. Also es hatten ja auch andere Zeitungen, Medien Einschau in diese Protokolle. Auch der Falter selbst hat sich ja daran gehalten bis jetzt. Die anderen Medien auch, wir auch. Und jetzt hat der Falter hier einen Tabubruch begangen. Ja, der Falter rechtfertigt das mit höherem Interesse, allgemeines Interesse. Man muss natürlich auch sagen, das ist ein Medium. Das Medium will natürlich auch Quote machen. Also der Falter schafft damit natürlich auf Aufmerksamkeit für sich selber, lukriert dadurch Abos, Geld. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass der Falter argumentiert, nach dem Kronen-Zeitungsinterview, das hat die Kollegen offensichtlich sehr getriggert dort, sei das Gebot der Stunde, dass man das macht, weil da weiß man eben, da offensichtlich so selbstherrlich aufgetreten ist, dass er die Kollegen dazu animiert hat, diese Übereinkunft zu brechen, dass man eben nur indirekt zitiert. Und die sind dann eben hergegangen und haben gesagt, quasi der Weißmann habe seinen eigenen Lebensbereich jetzt selbst geöffnet und das rechtfertige das, dass man das eben jetzt direkt zitiert.
Gut, wir haben uns jetzt mit zwei Medienanwälten, die nicht mit der Sache betraut sind, mit Thomas Höhle und Christoph Völk, bei denen nachgefragt, was sie dazu sagen. Was ist denn da die Erkenntnis gewesen?
Naja, der eine sagt, es ist möglicherweise zulässig, was der Falter hier gemacht hat. Also der Falter hat natürlich eine juristische Grenze ausgereizt, ja. Und der andere Anwalt sagt, der Falter wird Probleme kriegen. Also das ist jetzt auch ein Fall für die Gerichte. Das müssen jetzt die Gerichte entscheiden, ob dieses Ausreizen der Grenze, das der Falter zweifellos gemacht hat, ob das noch zulässig ist im Rahmen des Medienrechts oder ob damit eine Grenze überschritten wurde.
Ist es nicht dennoch wichtig zu erfahren, auch wortwörtlich, wie sich ein Generaldirektor, der fast 500.000 Euro Gehalt jährlich kassiert, die von uns allen durch die Haushaltsabgabe finanziert werden übrigens, gegenüber einer Mitarbeiterin verhält. Wiegt das nicht schon genug öffentliches Interesse?
Nee, es gibt einen Rechtsstaat und der Rechtsstaat gilt für alle gleich, hoffentlich, ja. Und dieser Rechtsstaat hat ein Mediengesetz sich gegeben und dieses Medienrecht besagt, dass eben der höchstpersönliche Lebensbereich eines Menschen, egal ob Übeltäter oder nicht, zu schützen ist, ja, gilt auch für Prominente. Jetzt zieht der Fall in Ausnahmefälle heran, offensichtlich das Caroline-Urteil, das es in Deutschland gab, und sagt, es ist zulässig in manchen Bereichen das anders zu sehen. Ja. Aber trotzdem, es ist nicht unsere Entscheidung, es gibt ein Medienrecht, an das wir uns zu halten haben.
Eine Frage bleibt zum Schluss noch, wie kann die Compliance-Stelle des ORF zu dem Schluss kommen, dass es bei Weißmanns Verhalten keine sexuelle Belästigung gab? Der Anwalt, der auch die Stiftungsräte berät, Roland Gerlach, der sieht hier ganz eindeutig eine solche sexuelle Belästigung vorliegen. Wie konnte das zu so einem anderen Ergebnis kommen, die Compliance-Stelle?
Das ist die interessanteste Frage in dem Ganzen. Also auch ich, die wieder Herr Gerlach diese Protokolle einsehen konnte, auch ich würde zum Schluss kommen, dass es sexuelle Belästigung war. Jetzt kamen die zum Schluss, dass es nicht sexuelle Belästigung war im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes. Muss man sich fragen, warum, ja? Also entweder sind die sehr kulant und haben nicht genau hingesehen oder sie wissen vielleicht auch mehr als wir und haben ein umfassenderes Bild. Also der Herr Weismann hat dort 5 Stunden ausgesagt, hat seine Sicht dargelegt, konnte aber auch keine ihn entlastenden Chats vorlegen, weil er keine mehr hat. Er hat sie gelöscht, sagt er. Die Frau hat sich offenbar geweigert, die Chats zur Gänze vorzulegen. Kann man sich auch fragen, warum. Auf jeden Fall hat diese Compliance-Kommission ein Bild und aufgrund dieses Bildes ist sie zu dem Schluss gekommen. Ob das jetzt zu Recht so ist oder zu Unrecht, ich weiß es nicht.
Die Frage wird auch sein, ob sich dieses Urteil oder dieser Befund der Compliance-Stelle jetzt noch einmal verändert, ob sich die jetzt noch einmal in eine Kommission begeben und noch einmal überprüfen, ob sie da richtig entschieden haben.
Das müsste jetzt die Generaldirektorin beauftragen oder in die Wege leiten.
Was nach dem ewigen Hin und Her jedenfalls klar ist, mehr als ein Dutzend Anwälte sind mittlerweile mit der Causa Weismann und den arbeits- und medienrechtlichen Folgen befasst. 2 davon werden auch in der aktuellen Stiftungsratssitzung dabei sein. Und welche das sind, weiß Rosa Schmidt-Viertaler.
Das wird jedenfalls interessant, wenn die beiden tatsächlich kommen, so wie man es jetzt gehört hat. Die sollen sozusagen die Debatten der vergangenen Wochen noch ein bisschen klären. Sie waren ja beide sehr früh eingebunden. Das eine ist Christopher Schrank, der auch den Compliance-Bericht verfasste für die ORF-Generaldirektorin. Und das andere ist Roland Gerlach, der für den Stiftungsrat von der Stunde 1 weg sozusagen in dieser Causa vorne stand und auch von Anfang an beteiligt war bei der Frage, ob man die sexuelle Belästigung nun öffentlich machen soll oder nicht.
Mhm. Und der ja auch jetzt erst vor kurzem sehr klar gesagt hat, sowohl bei uns in der Presse als auch dann nochmal im ORF, er wüsste nichts Besseres als die ja offenbar auch vorgeworfenen Dickpics, wie man so schön sagt, als sexuelle Belästigung zu klassifizieren.
Ja, das ist ganz interessant, dass er bei dieser Sache noch sehr, sehr festhält, auch daran, dass man von Anfang an sagen musste, sozusagen auch, was die Vorwürfe gegen den Herrn Weismann waren. Das sahen ja viele Juristen etwas anders. Aber der Herr Gerlach hat erklärt, dass es nicht anders gegangen wäre. Man hätte ja auch diese Vorwürfe nicht quasi unter dem Hut lassen können. Unter der Decke, Entschuldigung.
Auch unter dem Hut. Du hast es ganz am Anfang schon erwähnt. Die Sitzung wird vor allem für die, die diese Sitzung leiten, nämlich die Stiftungsräte, spannend oder mitunter heikel werden. 4 Stiftungsräte sind es insgesamt, denen ja der ORF-Redakteursausschuss das Misstrauen ausgesprochen hat vergangene Woche. Also das sind neben Heinz Lederer und Gregor Schütze auch noch Thomas Brandner und Peter Westenthaler, die beide der FPÖ zuzuordnen sind. Wie wird denn dieses Misstrauensvotum, glaubst du, in dieser Sitzung nochmal aufschlagen?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also es gibt sicher Parteien, die es sehr stark zur Sprache bringen wollen und es gibt sicher Parteien, die es sehr kurz halten wollen.
Ganz kurzer Einschub. Lustig ist natürlich Peter Westenthaler, der ja mit seiner Kritik an den beiden Vorsitzenden auch nicht gerade spart, in dem Fall aber selbst kritisiert wird. Also der muss sich dann irgendwie so, weiß ich nicht, schizophren vierteln oder halbieren, dass er auf der einen Seite Kritik übt, weil er sagt ja auch immer, die Kritik an ihm ist eine andere, weil ihm wird nur vorgeworfen, dass er kritisch ist in anderen Medien und so weiter. Also von dem ist ja wohl auszugehen, dass er diese Vorwürfe des ORF-Redakteursausschusses, die nicht gegen ihn gerichtet sind, sondern gegen die anderen 2 oder 3, sehr wohl vorbringen wird.
Ja, ich glaube, der Herr Westenthaler wird um Worte nicht verlegen sein, so wie es üblicherweise ist, um sehr scharfe Worte, wie man ihn kennt. Ja, der fordert natürlich die Offenlegung aller Dinge, die hier irgendwo in Berichten schlummern, die irgendjemand weiß, der will alles ans Licht bringen. Ich glaube eben seine persönlichen Dinge natürlich nicht so sehr, die ihm vorgeworfen werden. Aber er hat hier schon auch Leute, die natürlich so wie er mehr Licht noch ins Dunkel bringen wollen.
Und die über allem stehende Frage ist ja, wie kann man für die Zukunft Nebengeschäfte des Stiftungsrates stärker reglementieren, oder?
Eine wichtige Sache. Also ich glaube, es ist klar, dass so wie der Status quo ist, er nicht erhalten werden kann und soll.
Sicher Konsens. Das Problem ist ja, dass viele dieser Dinge, die jetzt vorgeworfen werden, eigentlich völlig noch gedeckt sind von den gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen rund um den Stiftungsrat.
Ja, weil für den Stiftungsrat einfach wirklich wenig Bestimmungen gelten in dieser Hinsicht. Für ORF-Redakteure zum Beispiel durchaus strengere Compliance-Regeln als für den Stiftungsrat. Für den gilt auch, soweit ich weiß, nicht einmal das Aufsichtsratsrecht, so wie für andere öffentliche Unternehmen.
Hm. Es ist ja auch spannend, das Wissen haben wir zwar schon immer wieder erwähnt, auch hier im Podcast bereits und in Artikeln von dir, aber trotzdem hier noch einmal, dass diese Stiftungsrätinnen und Räte, die insgesamt 35 in der Zahl sind, vor dem Ende der regulären Laufzeit nicht von ihren Entsendern abberufen werden können. Die können also eigentlich nur freiwillig gehen.
Ja, freiwillig, oder man könnte natürlich annehmen, dass politische Parteien auch auf andere Art und Weise Druck machen können. Das ist jetzt aber auch nichts, was man unbedingt befürworten wollen würde, glaube ich, dass politische Parteien die Stiftungsräte, je nachdem, ob es gerade passt oder nicht, absetzen können. Was vielleicht eine andere Sache wäre, ist die Frage, inwieweit Stiftungsräte abgewählt werden können. Mhm. Ja. Und das ist offenbar juristisch nicht ganz geklärt, ob man nicht, also von einem Abwählen ist zwar nicht die Rede, aber es ist offen, ob man nicht vielleicht eine Neuwahl auch fordern könnte innerhalb des Stiftungsrats. Aber solange die einzelnen Freundeskreise hinter ihren Stiftungsräten stehen, ist das ohnehin eine müßige Frage.
Hm. Parallel zu der ohnehin komplexen Sachlage muss der Stiftungsrat nun auch in diesem Jahr erstmals europarechtliche Vorgaben bedenken, die die Ausschreibung des Generaldirektors oder die Ausschreibekriterien betreffen. Welche sind denn das und was heißt das konkret?
Naja, es gibt das Europäische Medienfreiheitsgesetz, das jetzt auch durch ein Begleitgesetz für Österreich zwingende Vorgaben enthält. Und da geht es darum, dass ein transparentes, offenes und nicht diskriminierendes Verfahren gewährleistet sein muss bei der Ausschreibung und Bestellung von einem Generaldirektor. Das verlangt nämlich nun auch etwas vom Stiftungsrat, dieses Begleitgesetz, nämlich dass er das sicherstellt, dass er in seiner Geschäftsordnung wirklich genau definiert, wie er das handhaben will, dass dieses Verfahren transparent und offen läuft. Es geht von der Ausschreibung weg, die dann zum Beispiel auch wirklich etwas weniger, sage ich jetzt mal, schwammig als vielleicht manche Ausschreibungen, die wir schon gesehen haben, formuliert sein muss, sondern tatsächlich klar, offen Kriterien, die klar ausdrücken muss, was jemand können soll, der auf den Chefsessel am Königlberg kommen möchte.
Mhm.
Und das bedeutet auch, wenn das wirklich eine klare, eindeutige Ausschreibung ist natürlich, dass Kandidaten, die sich bewerben und nicht zum Zug kommen, und das ist dann ganz interessant, hier auch klagen könnten, wenn sie das Gefühl haben, sie sind aus nicht sachlichen, sondern vielleicht politischen Gründen übergangen worden.
Mhm. Und es betrifft ja auch die Länge der Ausschreibungsfrist. Das war ja früher sehr lange üblich, dass das eigentlich nur quasi 14 Tage vor dem Wahltermin ausgeschrieben wurde, sodass sich eigentlich Menschen, die zum Beispiel im Ausland arbeiten, Medienmanager, auch wenn man das natürlich immer schon vorher weiß, dass so ein Posten frei wird, aber dass diese Frist für eine professionelle Bewerbung einfach sehr kurz war. Das wird jetzt verlängert, deswegen wird eben schon im Mai, soll schon im Mai ausgeschrieben werden. Und es wird überlegt, die reguläre Wahl, den Wahltermin, der eigentlich für 11. August angesetzt ist, nach vor zu verlegen. Und das würde wieder bedeuten, dass die Frist wieder kürzer wird, ja, muss man sagen. Aber auch wahrscheinlich, um diese Aufregung, um das ganze Thema ein bisschen, ja, nicht so lange, nicht so in die Länge zu ziehen. Jetzt frage ich dich, wie realistisch findest du denn das, dass die Wahl schon Hausnummer im Juni oder im Juli stattfindet?
Ja, der 11. Juni ist da als Termin im Gespräch. Ich denke, es ist nicht unrealistisch jedenfalls, diese Vorverlegung ist ja zuerst von der FPÖ auch gefordert worden und mittlerweile wird es von der ÖVP auch als eine sehr gute Idee empfunden. Und kürzlich sagte auch der SPÖ-Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer im Kurier, dass er es für eine interessante Idee hält. Also wir werden sehen, das ist morgen jedenfalls auch noch ein interessanter, ein spannender Punkt.
Mhm. Abschließend noch die Frage, wir haben das schon besprochen, dass ein großer Tagesordnungspunkt die Stiftungsräte selbst, den Vorsitz sogar des Stiftungsrates betrifft. Erwartest du da morgen sowas wie ein Showdown oder wird das eher, glaubst du, ein es ist ja hinter verschlossenen Türen, das muss man sagen, es ist ja nicht medienöffentlich, oder wird das ein Versuch auch, diese vielen Themen, die da herumschwirren und die doch eher, ja, wie soll ich sagen, katastrophale Situation, die sich für den ORF gerade darstellt, zu kalmieren?
Hm. Naja, also ich glaube, dass einerseits die Tatsache, dass es eben mehrere wirklich strittige große Themen gibt, dann den Fokus auf die Einzelnen vielleicht wieder ein bisschen zurücknehmen. Also mit einem wirklichen Showdown würde ich jetzt eigentlich nicht rechnen. Es wird wahrscheinlich viel Kritik geben, viel Streit geben, aber dass es tatsächlich dann auch spürbare Veränderungen gibt, vielleicht jetzt eine Veränderung der Geschäftsordnung, wäre natürlich sehr wünschenswert, aber dass jetzt deshalb morgen jemand zurücktritt, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt erwarten.
Das war Was wichtig ist mit Updates zur ORF-Krise. Mein Gast war heute Feuilleton-Journalistin Rosa Schmidt-Viertaler. Zu hören war auch Innenpolitikchef Oliver Pink. Eine Auswahl ihrer beiden Artikel und Analysen finden Sie in den Shownotes. Über die Ergebnisse der morgigen Stiftungsratssitzung im ORF-Zentrum am Königlberg berichten wir am Donnerstag, den 23. April, natürlich auch live unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Wallner. Ich verabschiede mich jetzt für ein paar Tage in den Urlaub. Hier halten meine Podcast-Host-Kolleginnen Clemens Patek, Christine Mayrhofer und Sisi Rabel die Stellung. Machen Sie es gut und auf bald.